Guten Morgen alle zusammen. Halleluja. Ich bin heute richtig aufgeregt. Kommt bei mir gar nicht so oft vor, aber heute habe ich richtig Lampenfieber. Ja, weil ich schon die ganze Woche, seit Wochen an diesem Thema arbeite. Und dann haben wir heute so einen wunderbaren Anlass. 15 Jahre Every Nation Nürnberg, das hatten wir am 6.12. Und ich glaube, das war ein Dienstag und wir haben gesagt, wir legen das zusammen, die Feier, mit unserer Weihnachtsfeier. Und so darf ich heute also predigen und aber auch gleichzeitig, und das will ich voranschicken, mich bedanken, ganz aktuell bei all den Helfern, die in der Küche das alles vorbereitet haben, dass wir nachher Essen haben. Das ist so wunderbar. Und das sind auch noch welche drüben. Ohne diese helfenden Hände geht's nicht. Ein herzliches Dankeschön an all diejenigen. Danke auch an die, die treu an der Seite von meiner Frau und mir gedient haben, die letzten 15 Jahre, die das mit möglich gemacht haben. Zuallererst meine Familie. Ich bin ja kein vollzeitlicher Pastor. Und das geht nur, wenn man alle zusammenhilft. Und die haben wunderbar zusammengeholfen. Hochmotiviert und preis dem Herrn. So stehe ich heute hier und möchte also auch da ein Danke sagen. Danke, dass es diese Arbeit gibt. Und es war mir selbst oft eine Ermutigung. Selbst bei mancher Predigtvorbereitung, eigentlich bei den allermeisten, mehr oder weniger, ist es für mich ermutigend und stärkt mich, baut mich auf, mich mit dem Wort Gottes zu befassen. Und ich möchte jetzt, bevor ich einsteige, die Kleinen werden oben versorgt, gibt einen Kinderraum. Ja, manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass ich auch mal so klein war. Alles muss klein beginnen, ja. Und Jesus hat gesagt, wehrt den Kindern nicht. Und er sagt sogar noch, wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Und da sind wir schon bei meinem Thema. Ich habe die letzten 15 Jahre, interessanterweise vor 15 Jahren, das habe ich an meiner letzten Predigt gesagt, ich weiß nicht warum, aufgehört über das Königreich Gottes zu predigen. Und ich nehme dies jetzt zum Anlass, nach 15 Jahren ganz neu zu beginnen. Das letzte Mal, als ich dran war, habe ich schon die erste Predigt darüber gehalten. Und heute geht's weiter. Und darf euch versprechen, die nächsten 15 Jahre, so mir der Herr Gnade schenkt, möchte ich über dieses Thema predigen. Und ich möchte euch auch sagen, warum. Ich habe das letzte Mal gesagt, es gibt einen großen Traum von Gott. Und deswegen habe ich gepredigt über die Offenbarung, zusammengefasst mit meinen Worten, am Ende wird alles gut. Und das möchte ich gerade denen zurufen, die hierher heute gekommen sind mit gewissen Lasten, Sorgen, Nöten, Fragen, Zweifeln, wo all das überwiegt, dem über das, was ich heute spreche, die wunderbaren Perspektiven und unseren Auftrag, unsere Bestimmung, die niedergedrückt heute sind. Ich möchte Ihnen sagen, ich möchte euch sagen, am Ende wird alles gut. Und das sind keine Durchhalteparolen, sondern das ist wirklich so gemeint. Und warum? Weil Gott einen wunderbaren Plan hat für jeden Einzelnen von euch. Ich werde euch das auflösen in den nächsten Wochen und Monaten, dass dem wirklich so ist. Keiner sitzt hier, weil Papa und Mama von euch geschmust haben, egal wie alt ihr seid, und ihr seid nun mal plötzlich da, sondern da steht ein großer Plan dahinter. Und ich werde euch versuchen, diesen Plan aufzulösen. Und jedem Einzelnen gibt es eine Bestimmung und hat Gott etwas im Sinn. Und das, was das Herzstück ist der Verkündigung, wenn es ums Königreich Gottes geht oder um das Himmelreich, finden wir im Vater Unser, wo Jesus ja alle Christen angeleitet hat oder die, die ihm nachgefolgt sind, seine Schüler angeleitet hat, gesagt hat, wenn ihr betet, dann betet nicht zum Vater im Himmel und plappert wie die Heiden, sondern betet, Vater Unser, der du bist im Himmel. Und ich denke, wir werden nachher am Ende meiner Predigt mit diesem wunderbaren Gebet schließen. Und ich habe dieses Gebet, einen Teil dieses Gebets, das das Herzstück bildet meiner Predigt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist dieses große Bild, die Vision Gottes, die er hat. Er hat diese Vision und deswegen sagt er zu uns, wir sollen das beten. Dein Reich komme hierher, dein Wille geschehe hier wie im Himmel, so auf Erden. Im Englischen ist es andersrum, on earth as it is in heaven. Deswegen bin ich ins Stolpern gekommen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Gott, was als allererstes will. Was er ganz zuletzt will, ist, dass wir in den Himmel kommen. Nee, was er zuallererst will, ist, dass der Himmel hierher kommt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, denn wir haben aus diesem ganzen Auftrag, ich habe neulich einen Bibellehrer gehört, der gesagt, dieses Buch hier, diese Bibel ist eigentlich kein religiöses Buch, das könnte man auch sehen als eine Verfassung. Das ist die Verfassung einer Staatsordnung, eines König oder eines Himmelreichs. Hier sind Gesetze drin, die sind nicht verhandelbar. Genauso wenig verhandelbar wie die Gebrauchsanleitung von meinem Auto oder von eurem Auto. Da ist die Gebrauchsanleitung drin vom Hersteller. Und da hat er genau beschrieben, wie man umzugehen hat mit dem Auto. Was man tun soll und was nicht. Bei mir steht zwar nicht drin, ich soll kein Wasser in den Tank füllen, sondern da steht drin, ich soll Diesel tanken. Aber wenn ich da Wasser reinfülle, wenn ich mich gegen dieses Gebot sozusagen halte, dann weiß ich, was passiert. Und so ist er hier, der uns geschaffen hat, jeden Einzelnen von uns. Er hat das hier geschrieben und ich kann jedem Einzelnen nur dringend raten, setzt euch damit auseinander. Lest darin, sammelt Informationen. Also, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich habe mir das einzige Bild, was ich heute habe in meinem Vortrag, neben einer Fülle von Bibelstellen, das hat mich so angesprochen. Das ist unser wunderschöner Planet, genannt der blaue Planet. Und ja, ich habe mir gedacht, so dieses Licht, ach Gott, willkommen, der hat nur einen Traum. Er will, dass das Himmelreich auf Erden passiert. Und wie das passieren soll, darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe einen ganz kleinen, leider funktioniert es nicht ganz so gut, aber ich habe den Tim gebeten, dass er dies halt. Entschuldigung, Tim, kannst du es mal einspielen? Das ist ein ganz kurzes Video. Kannst du es nochmal? Eine Galaxie. Boah, eine Reise durch die Sternenwelten. Und ich habe mich oft gefragt, nicht zum Himmel geschaut, habe gerade nachts. Boah, und wir sind auf diesem kleinen Planeten und sagen, hey, es gibt einen Gott. Und auch wenn ich heute noch ab und zu mal so, wenn ich so bestimmte Dinge, die mich begeistern, und ich spreche mit jemandem, der nicht an Gott glaubt oder der ein bisschen sehr mehr oder weniger distanziert ist, der schaut mich dann mit großen Augen an und sagt, mei, oh mei, in welcher Welt leben Sie? Sind Fantast. Ja, es ist doch alles um uns rum, dieses All, und dann glauben Sie, diese kleine Erdkugel damit, wir haben da irgendwas zu sagen. Ich sage, ja, ich bin fest davon überzeugt. Nicht nur, dass wir irgendwas zu sagen haben, sondern Gott hat einen Plan. Ich weiß nicht, ob das von Gott steht ja nirgends. Ob das Gott so später mal vorhat. Aber wenn ich ganz am Anfang schaue, Kapitel 1, am Anfang war die erste Erde wüst und leer. Es herrschte ein Tohu wa Bohu, heißt das im Hebräischen. Sie war wüst, Tohu, und Bohu, sie war leer. Die ganzen Planeten, die da sind, die, ich würde mal sagen, alle, außer den Sternen ist ein bisschen anders, aber die sind alle vermutlich wüst und leer. Und vielleicht kommt es Gott irgendwann mal in den Sinn, dass er uns dann, die ganzen Christenmenschen, die es gibt, mittlerweile gibt es sicherlich einige Milliarden, dass er die dann auf diese Planeten setzt und sagt, hier, da hast du dein Königreich. Ich weiß es nicht, ob das so kommt. Ich weiß nur eins, wir sind in einem, solange wir hier sind auf dieser Erde, in einem Prozess der Zubereitung. Und da ist so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes befassen. Und das hier, Halleluja, ist vielleicht ein Ausblick in die Zukunft, vielleicht setzt uns ja mal in die Lage, dass wir da so durchreisen können. Ich habe jetzt gehört, wir befassen uns ja auch im Büro, in der Firma mit dem einen oder anderen Forschungsprojekt, was ich nicht wusste. Es gibt jetzt schon, man kann jetzt schon Besprechungen abhalten mit Hologrammen von Leuten. Das heißt, da ist jemand in Hamburg, sitzt in einem Besprechungszimmer, der wird gescannt, ohne dass er es merkt, von einer bestimmten technischen Apparatur. Und diese Scan-Dateien, die werden dann zu mir gebeamt nach Nürnberg ins Besprechungszimmer. Ich habe eine Spezialbrille auf und dann sehe ich den vor mir sitzen und er spricht mit mir und bewegt sich. Das sind künftige Besprechungen, werden nur so laufen mit Hologrammen. Man braucht nicht mehr reisen, sondern man schickt die Daten, die gescannten von den Besprechungsteilnehmern, einfach so durch den Raum. Und das geht schon. Und es wird jetzt daran gefeilt und geforscht, wie man das massenmäßig vermarkten kann. Soweit sind wir Menschen, preis dem Herrn. Aber Gott kann noch viel mehr, ihr Lieben. In Lukas 16, Vers 16, und das ist eine ganz entscheidende Schlüsselstelle, wenn wir über das Königreich Gottes reden, da heißt es, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt. Lesen wir im Neuen Testament plötzlich von einer Zäsur. Also was bisher geschah in den Hunderten und Tausenden von Jahren bis dahin war, dass das Gesetz und die Propheten gepredigt wurden. Dann kam Johannes der Täufer. Und Johannes, der ist hier gemeint mit bis zu Johannes. Und von da an wird das Evangelium, also nicht nur irgendein Evangelium, sondern das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt. Moment. Von da an wird das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt. Das ist so eine ganz wichtige Aussage, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir einmal eine zeitliche Zäsur haben und es geht nicht nur um die Predigt des Evangeliums oder irgendeines Evangeliums, sondern des Königreichs Gottes. Gleichzeitig möchte ich aber warnen, das bedeutet nicht, und das sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 17 ganz klar, denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Um diese Zeit, als dies also war, als Johannes auf die Reise geschickt wurde, sozusagen, zu predigen, zu taufen, fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu. Denn das Himmelreich oder wörtlich das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was ist jetzt? Entschuldigung. Jesus reiste durch ganz Galiläa und so fing er an, zunächst mal in Galiläa, und sprach in den Synagogen, überall verkündigte er das Evangelium vom Königreich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Das ist das, was gleichzeitig passiert ist, da habe ich das letzte Mal schon drüber gesprochen. Jesus reiste durch ganz Galiläa, sprach in den Synagogen, worüber sprach er? Er hat nicht gepredigt, er sprach über alle möglichen Gleichnisse. Und die werde ich in den nächsten Monaten aufrollen. Überall verkündigte er das Evangelium vom Königreich Gottes. Auch hier wieder, nicht nur das Evangelium, sondern das Evangelium vom Königreich Gottes. Und dann sagt er in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trachtet zuerst, also bei Gott, Gott gibt Prioritäten aus. Er sagt Priorität erstens in deinem Leben, trachte nach dem Königreich Gottes. Und ich sage die allermeisten von uns, ja, wie ist das? Wie geht das? Wie trachte ich denn nach dem Königreich Gottes? Und das werde ich euch auflösen. Schade, dass ich da so gut wie nicht gepredigt habe die letzten 15 Jahre. Ich habe schon Buße getan und gesagt, ach Gott, ich habe über so viel gepredigt, aber nicht über das. Und das ist so wichtig. Weil die Beigabe ist ja, wie wir vorhin gesehen haben, als Jesus durch Galiläa ging und gepredigt hat, unter dieser Botschaft wurden Leute geheilt. Sie wurden frei von Bindungen, frei von Gebrechen, frei von Krankheit. Und das sagt er also, Priorität Nummer eins, trachte zuerst nach dem Königreich. Trachten heißt, sucht, grab, versucht es zu verstehen. Ja, was meint er denn damit? Das ist der Aufruf von Gott in seinem Wort für uns. Was war das nochmal? Und das alles wird euch dann zufallen. Und das ist im Vers 31 aufgelöst. Und da heißt es im Vers 31, also zwei Verse davor, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken womit werden wir uns kleiden, sondern trachtet zuerst nach dem Reiche des Herrn und Folgendes wird euch zufallen: Essen, Trinken, Kleidung. Ja, wenn das so einfach wäre, wird der eine oder andere sagen, ich muss ja irgendwie zur Arbeit gehen. Aber es fängt hier oben an im Kopf. Es fängt hier oben an, das Wort Gottes zu lesen. Als ich anfing vor, wann war das, 81, 19 und 16 sind, das sind ja schon 35 Jahre. Als ich anfing vor 35 Jahren, ich habe es erstmal kaum verstanden. Dann hat mir jemand gesagt, als ich im Alten Testament gelesen habe, das alles nicht verstanden, vieles nicht. Das war so eine komische Sprache. Ich hatte natürlich als braver, frisch gewordener Christ eine Lutherbibel. Mittlerweile gibt es hervorragende Übersetzung, Hoffnung für alle oder Einheitsübersetzung oder Neues Leben, Neue Bibel, Neues Leben. Und das heißt dann, die empfehle ich euch, also neue, moderne Übersetzungen zu nehmen und dann plötzlich, dann wird dieses Wort plötzlich lebendig. Dann sind es nicht nur Buchstaben, sondern plötzlich versteht man, hey, das Ganze anzuwenden für das persönliche Leben. Ich bekomme plötzlich im Büro Gedanken und weiß, wie ich ein Problem löse, das bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Oder wie ich ein Problem löse mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kollegen. Ein zwischenmenschliches Problem. Das bekomme ich, wenn ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze. Nachdem Jesus durch Galiläa zog, er zog dann nicht nur durch Galiläa, sondern wir lesen in Matthäus Kapitel 9, Vers 35, er zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Königreich. Lesen wir hier wieder, nicht nur ein Evangelium oder das Evangelium, die gute Nachricht heißt der Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott sich mit den Menschen versöhnt hat, dass das, was zwischen sie gekommen ist durch den Sündenfall, dass das wieder erledigt ist oder ausgeglichen ist, dass jeder, der das ergreift und erfasst, der diese Botschaft hört und das annimmt, dass er das Verhältnis zu seinem Schöpfer wieder in Ordnung gebracht hat. Das ist die gute Nachricht. Aber gleichzeitig vom Königreich, nämlich Gott hat damit auch eine ganz bestimmte Ordnung verbunden. Ich komme nachher noch auf die Bibelstelle aus Kapitel 1, des Buchs Mose, ersten Buch Mose, Kapitel 1. Ich werde nachher über Vers 26 werde ich vorlesen. Aber wir erinnern uns, da heißt es, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, er hat sie wo hineingesetzt? In einen Paradiesgarten. In einen Garten hat er den Adam gesetzt. Und er hat zum Adam gesagt, verwalte das alles. Er hat ihn nicht in einen Busch, also in einen Urwald, reingesetzt. Der Unterschied, kennt jemand den Unterschied zwischen einem Urwald und einem Garten? Ja, ja, du bestimmt, du. Und der Sergej, wo ist Sergej? Der kennt auch den Unterschied zwischen einem Urwald und einem Garten. Die beiden Gärten kenne ich und das sind so die vorbildlichen Gärten. Da gehst du nämlich rein, da denkst du, bist du in einer botanischen, in einer Ausstellung, es ist einfach wunderschön, es sieht gepflegt aus. Gott hat den Adam also in einen Garten gestellt, lesen wir, und nicht in einen Urwald. Das heißt, das impliziert für mich, Gott hat alles in Ordnung gehabt. Da war alles super angeordnet. Das sah alles wunderbar aus. Und da hat er zum Adam gesagt, hier, verwalte das. Und wir schauen uns das nachher noch näher an, was genau. Und wenn wir da tiefer graben, stellen wir fest, er hat ihm ein Regierungsmandat gegeben und er hat das verbunden damit, dass er sagt, und er hat da schon das Königreich angekündigt, preis dem Herrn. Und das, was er mit dem Adam im Sinne hat, zu herrschen, zu regieren, was wir uns näher anschauen, das hat er mit jedem Einzelnen von uns im Sinn, zu regieren. Seinen Einfluss, den Einfluss von Gott hineinzubringen in die Welt. Und wenn es dann heißt, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes oder nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann heißt das seine Gerechtigkeit, dann heißt das all das, was Gott bestimmt, was wir hier drin lesen, in seiner Bedienungsanleitung, das, was nicht verhandelbar ist, das so, wie es hier drin steht, all das, was hier ist, was den Menschen gut tut und was gut ist für die Menschen, genau das umzusetzen in unserem täglichen Leben. Das heißt, bin ich Lehrer, dann gilt das in meinem Umgang mit den Schülern, als Christ in dem Umgang mit dem Lehrkörper um mich herum, mit meinen Lehrerkollegen. Das gilt für einen Sozialpädagogen im Umgang mit seinen Kollegen, aber auch im Umgang mit denen, die von dem Sozialpädagogen betreut werden. Im Rechtsanwalt gilt das, im Rahmen der Paragraphen sich zurechtzufinden, aber auch den zwischenmenschlichen Umgang so zu pflegen und so zu praktizieren, damit genau das erfüllt ist. Trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn und seiner Gerechtigkeit. Bring das Reich Gottes, bring seine Vorstellungen hinein in die Welt. Und nur so kann das Königreich Gottes, nur so oder genau so wird das Reich Gottes real in unserer täglichen Welt. Und genau da, sage ich, hat die Kirche, glaube ich, in den letzten Jahrhunderten eine ganze Menge versäumt, weil ich glaube, dass sie an dieser Stelle viel zu religiös wurde und hat die Leute gezwungen, hat ihnen alle möglichen Übungen drüber gezogen, hat aber das versäumt. Die Kirche, da gehöre ich übrigens auch dazu natürlich, also ich meine jetzt nicht die in Deutschland die organisierte Kirche, evangelische, katholische, ich meine das generell. Da haben wir versäumt, ganz gezielt das Königreich Gottes wieder zu predigen und die Leute anzuhalten, genau danach zu trachten. Den Jüngern sagt er, geht aber. Und Jünger Jesu, habe ich das letzte Mal gesagt, da zeige ich nachher noch ein Bild. Jünger heißt nichts anderes als Schüler. Jünger ist auch so belegt mit so einem religiösen Gefühlen. Jünger ist nichts anderes als Schüler, wörtlich übersetzt Schüler. Die Engländer oder Amerikaner übersetzen das schön, da heißt es einfach Discipleship. Ja, das ist nichts anderes, ein Disciple ist ein Schüler und nicht mehr und nicht weniger. Jesus war ein Lehrer, heute würde man sagen ein Professor. Er hat Lehrer ausgebildet, andere die Männer, und Männer, die andere lehren und unterwiesen haben im Wort Gottes. Die hat er unterrichtet. Er war ein Lehrer. Er war ein Kundiger des Gesetzes, ein Professor. Und denen hat er gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Seinen Jüngern, seinen Schülern. Geht, predigt es. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Genau das passiert. Hier in Deutschland gibt es nicht so viel Toten, Auferweckungen, aber eine ganze Menge hört man aus Afrika, besonders aus China, überall dort, wo Christen verfolgt werden, wo sie umgebracht werden, wo nach ihrem Leben getrachtet wird. Überall dort passieren die größten Wunder gleichzeitig an Heilung, aber auch an toten Auferweckungen. Jesus hat also seine ganzen Schüler ausgestattet mit diesem Mandat. Geht hin und predigt das Evangelium vom Königreich Gottes oder vom Königreich der Himmel. Das ist unser Auftrag. Die gute Botschaft vom Königreich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Das ist in Matthäus 24, Vers 14. Da wird Jesus gefragt, ja, wann ist denn das Ende? Jesus, wann kommst du denn wieder? Das war eine Frage, die wurde ihm immer wieder gestellt. Und er hat gesagt, wenn die gute Nachricht vom Königreich Gottes in der ganzen Welt gepredigt wird. Auch hier sehen wir wieder die gute Nachricht vom Königreich. Die gute Nachricht allein reicht nicht. Und ich glaube, da müssen wir als Kirchen, als christliche Organisation mächtig nachlegen. Wir müssen die Botschaft vom Königreich weiter predigen. Und warum, das will ich euch auch zeigen. Ist nämlich ganz interessant, aber vorher noch ein paar Bibelstellen. Paulus hat das gepredigt. Er spricht im 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Königreich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Philippus hat es gepredigt. In Apostelgeschichte 8, Vers 12. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Königreich Gottes oder die gute Nachricht vom Königreich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Und Männer und Frauen ließen sich taufen. Und in diesem Zusammenhang ganz wichtig, Philipper 3, Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er bezeichnet uns, die wir gläubig sind, die wir im Wort forschen und wissen wollen, wie ist das mit Gott, wie hängt das mit ihm zusammen, wie hängt das mit mir zusammen als seinem Geschöpf. Er bezeichnet uns als Bürger des Himmels. Gibt es andere Übersetzungen, da wird es deutlicher. Unsere Staatsbürgerschaft, die allermeiste Staatsbürgerschaft hier der Anwesenden hier im Raum heute ist wahrscheinlich deutsch. Unsere Staatsbürgerschaft, sagt hier der Apostel, ist im Himmel festgemacht. Das heißt, wir sind Himmelsbürger. Wir haben unsere Bürgerschaftsrechte, unsere Staatsbürgerschaftsrechte im Himmel verankert. Sind wir uns dessen klar? Ich werde demnächst mal über diese Identität predigen, was es bedeutet, eine Staatsbürgerschaft im Himmel zu haben und hier zu leben, mit den täglichen Problemen und Herausforderungen damit umzugehen. Das ist gar nicht so weit weg und das ist nicht so heilig oder irgendwie religiös abgehoben. Das ist völlig real. Es ist überwältigend, wenn wir uns das mal näher anschauen. Darum, 2. Korinther 5, Vers 20, das heißt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, und so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier schreibt der Apostel Paulus, wir sind Botschafter. Und auch hier jedes Königreich, Königreiche haben Botschafter. Auch heute noch ist interessant, nachher noch mal kurz streifen, dass es auch die ganze Erdkugel ist überzogen mit Königreichen. Aus den Königreichen, wie sie früher gab, wurden mittlerweile Monarchien, besonders in Europa. Aber interessant ist, wie sich diese Königreiche ausgedehnt haben. Interessant ist, dass auch Königreiche immer auf Ausdehnung ausgelegt waren. Spanien zum Beispiel war früher, das so vor einigen hundert Jahren, ein Seefahrervolk, war ein Königreich, hat Südamerika erobert, Inseln einfach kolonialisiert. Wie ist das vor sich gegangen? Genauso England. England hat Inseln erobert oder kolonialisiert und auch war auch in Indien, hat dort kolonialisiert. Was bedeutet kolonialisieren? Deutschland übrigens auch. Als wir Gläubiger wurden, wir kamen durch eine Frau zum Glauben, die hat in Namibia gelebt, viele Jahre. Und ich glaube in Windhoek. Und sie hat uns damals gesagt, das ist ja schon ein paar Jahre her, als wir gläubig wurden, aber sie hat uns damals gesagt, da gab es damals noch zwei deutschsprachige Tageszeitungen in Windhoek. Warum? Weil Deutschland dort Namibia kolonialisiert hat. Was heißt kolonialisieren? Was bedeutet das? Was hat da stattgefunden? Da hat ein Königreich, hat sich ausgedehnt, hat ein Land erobert mit einer völlig anderen Sprache, einer völlig anderen Kultur und hat dann von dort aus einen Gouverneur eingesetzt, einen einzigen. Und dieser Gouverneur hat dann dort in dieser Kolonie die Sprache von dem Königreich dort reingebracht, die Erziehung, Wissenschaft, je nachdem im Laufe der Jahre, Kleidung, Essen. Und was dabei rausgekommen ist, das Beispiel Ghana war auch eine unter englischer Kolonialmacht. Dann sieht man plötzlich in Ghana die schwarze Bevölkerung, die Geschäftsleute mit Schlips und Kragen bei 35, 40 Grad Sonne. Und die machen dann Geschäfte mit Schlips und Kragen. Ist für diese Kultur völlig irrsinnig, dort mit Schlips und Kragen zu arbeiten. Aber das ist im Laufe der Jahre passiert durch den Einfluss von England. Oder England hat dort eingeführt, dass zu bestimmten viermal am Tag gab es Mahlzeiten, also zu bestimmten Uhrzeiten. England hat die nicht versorgt mit Mahlzeiten, aber hat dafür gesorgt, dass da Tee getrunken wurde zu bestimmten Uhrzeiten. Oder auf den Bahamas, überall dort, wo England seinen Kolonialeinfluss geltend gemacht hat. Was ist dort passiert? Es ist die Kultur von England in diese Kolonien gekommen. Und zwar ganz konsequent. Und dann verstehen wir auch, ich werde es mal später auflösen, in den nächsten Monaten, wie das mit dem, mit der Hefe geht, wenn Jesus dieses Beispiel bringt, dass die Hefe den Teig durchdringen wird. Wenn ihr, die allermeisten von euch, wenn ihr Hefe kennt, das ist so ein ganz kleines Körnchen. Und er sagt, das ist nicht zu stoppen. Es wird den Teig durchdringen. Ein Gouverneur hat ausgereicht. Dieser eine Gouverneur hat das alles so vorbereitet, dass im Laufe der Zeit hat dann Leute nachgeholt, Spezialisten fürs Erziehungswesen, dass dann die zu bestimmten Zeiten in bestimmten Schulen auch englisch gekleidet waren, wenn sie in den Schulen waren. Der hat sich dann sozusagen multipliziert und hat dann diese Insel oder diesen Staat durchdrungen, bis die Kultur dort war. Wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich des Herrn und betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn gleichzeitig die Apostel sagen, hey, du bist Staatsbürger des Himmels. Und wenn sie gleichzeitig sagen, du bist Botschafter des Himmelreichs, dann frage ich dich, bist du dir dessen klar, was da tatsächlich an Identitätsmitgabe in dir drinsteckt? Sind wir uns darüber im Klaren? Und da möchte ich, da wünsche ich mir so sehr, dass mein Gott mir Gnade gibt, dass der Heilige Geist euch das aufschließt. Wir wissen, Gott unterscheidet zwischen dieser großen Masse, das habe ich das letzte Mal gesagt, das nochmal zur Erinnerung, Matthäus Kapitel 13, ab Vers 1, Jesus predigte den Massen, den Mengen. Er predigte ihnen, die Fachleute sehen es gleich, ich habe da zwei Bilder zusammengesetzt, er predigte ihnen, aber er predigte natürlich auch seinen Jüngern, die waren ja immer dabei. Und seine Jünger, andere Wort dafür, mein Lieblingswort mittlerweile, seine Schüler. Und der Unterschied zwischen dem Jünger und dem Schüler ist, dass er eben dem Schüler erklärt, wie es zusammenhängt, Symbolik in den Gleichnissen. Derjenige, und wo ist der Unterschied zwischen dem Schüler und dem in der Menge? Der Schüler fragt nach, der sagt, hey, das habe ich nicht ganz verstanden, sag's mir. Der Schüler liest außerhalb von dem, befasst sich damit, unterhält sich mit anderen. Damals gab ja nicht die Bibel, wie sie heute gibt, aber die Jünger haben sich untereinander unterhalten. Was meinte der da, der Meister, der Lehrer, der Professor? Wie hat er das gemeint? Was meinst du? Keine Ahnung, vielleicht so und so, aber ich habe da keine Ahnung. Fragen wir ihn doch mal. Und dann sagte ich, euch ist es gegeben, sagt er im Kapitel 13, habe ich das letzte Mal vorgelesen. Euch erkläre ich's. Ihr seid die Schüler. Ihr interessiert euch näher dafür. Die große Menge will nur unterhalten werden. Die wartet auf Spektakel. Denen erkläre ich das nicht. Euch erkläre ich's. Und aus der Menge, ich war auch mal in der Menge, und das ist eigentlich auch ein Teil der guten Nachricht. Ich war mal in der Menge und die allermeisten von denen hier, die ich kenne, waren mal in dieser Menge. Ich dachte, oh, da hören wir mal, wie das mit dem Christentum ist. Und bitte, ich möchte davor warnen, dass was wir Menschen daraus gemacht haben, zum Teil dafür, ja, wir als Christen auch die Verantwortung. Aber ich möchte auch sagen, gebt uns, und das ist auch mein Gebet, mir immer wieder eine neue Chance, auch uns als Christen, es besser zu machen, als wie wir es gemacht haben. Irgendwann hat mich aber der Ruf erreicht und ich habe gesagt, okay, jetzt setze ich mich mal damit auseinander. Als mir das erste Mal jene Dame das Evangelium sie hat mir gesagt, ich werde im Feuersee landen. Das war ihre gute Nachricht für mich. Und das, wie gesagt, 35 Jahre her. Und ich habe gesagt, ich doch nicht im Feuersee. Was will ich im Feuersee? Außerdem, es gibt doch keinen Feuersee. Ja, wir haben 1981 und sie wollen mir was vom Feuersee erzählen. Toll, ja. Und da hat die mich nur angeguckt und hat gesagt, naja, wissen Sie, es gibt natürlich auch noch was anderes. Es gibt das schöne Jerusalem und dann hat er gesagt, das schöne Jerusalem und naja, papalapap. Und im Übrigen, und dann kam sie zur Kreuzigung. Ich erzähle euch mal, wie es bei mir damals war. Und da stand ich noch in der Menge, die vorhin abgebildet war. Aber irgendwann hat es mich erfasst und ich habe nachgehakt und nachgefragt. Ich dachte, naja, wenn da was dran ist, wenn die wirklich recht hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die hat recht, sie hat nicht recht. Jesus ist auferstanden und der Leichnam ist weg. Er ist bis heute nicht gefunden, kann er ja auch nicht. Das Grab ist leer. Oder er ist nicht auferstanden. Und diese beiden haben mich dann so weit in die Enge getrieben, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will es mal versuchen. Also wenn er nicht auferstanden ist und es ist alles nur eine Lüge gewesen und fromme Geschichten, okay, dann habe ich ja nichts verloren. Aber wenn der tatsächlich, wenn das stimmt, dann habe ich ein großes Problem. Weil dann sitze ich einst dann im Feuersee, wenn das so stimmt. Da wollte ich nicht hin, habe ich gesagt, jetzt frage ich doch mal nach. Ich hätte mal eine Frau. Und die Dame hatte sehr viel Geduld mit mir und sie hat mir das alles erklärt. Und irgendwann bin ich dann mal mit meiner Frau, haben wir die Tennisklamotten in die Ecke geschmissen und haben gesagt, so, heute gehen wir mal, es war ein herrlicher Tag, eigentlich ideal zum Tennisspielen draußen, es war heiß. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir mal in diese Bibelstunde. Und dann sprach der da vom Blut Jesu und vom Lamm. Dann platzte mir der Kragen. Preis dem Herrn. Bin ich dann hinterher hingegangen. Glauben Sie das? Und der, die Geschichte ja schon mal erzählt. Aber ich denke, heute darf man mal kurz zurückblicken nach 15 Jahren. Und der am Büchertisch stand und mir das verkauft. Der hat nur ganz so sanft gelächelt. Ja, ich glaube das mit einem ausländischen Akzent. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich glaube, 1 oder 2 Wochen später hatten meine Frau und ich gesagt, okay, wenn es den Jesus Christus wirklich gibt, wenn der auferstanden ist und wenn das stimmt mit der Bestimmung, dann sollen wir es ausprobieren und dann soll er in unser Leben kommen. Wir haben das Gebet gebetet und deswegen stehen wir heute hier. Deswegen sitzen die allermeisten heute hier, weil sie das auch erlebt haben und gesagt, okay, wollen wir doch mal ausprobieren. Und der Lächler hinter dem Büchertisch war kein anderer als Lennart Frossmann, der Jahre später, mein Pastor, damals war er schwedischer Missionar und hat dort in der Gemeinde, wo wir Christus kennengelernt haben, er hat dort den Chor geleitet und aufgewahrt, als sozusagen musikalischer Leiter und Missionar aus Schweden. Und er hat dann eine Gemeinde gehabt in Nürnberg. Ja, und weil dieser Lennart mich so beeindruckt hat oder uns so beeindruckt, haben wir unseren Ältesten, unseren ersten Sohn nach ihm benannt, nämlich mit Lennart, der heute am Belfast ist. Ja, ihr Lieben, heute sitze ich da drin, bildlich, zusammen mit meiner Frau und meiner ganzen Familie. Danke, Tim, dass du mitmachst und deine Familie. Danke von hier aus nach Belfast, dass Lenny mitmacht und Kelly. Das ist so wunderbar. Danke für Ines, dass du da bist. Du bist ja eigentlich zeitweise ja in Amerika, wie wir wissen, studierst, aber du gehst auch diesen Weg. Danke. Danke, dass du mitgehst. Freiwillig. Oder? Preis dem Herrn. Ja, ihr Lieben. Das ist, also, auch das habe ich das letzte Mal gesagt. Ich will das nochmal wiederholen. Das ist so wichtig. Information, Erkenntnis, Weisheit. Das ist das, was man hier bei diesem Bild, Information führt zur Erkenntnis. Diese Herrschaften informieren sich. Die tun mehr als nur jetzt, sage ich mal, Bildzeitung lesen oder mal irgendwann mal gucken, was ist denn im Internet los oder auf irgendeiner Plattform. Die hier, die da sitzen, schürfen tiefer. Das muss nicht im Hörsaal passieren. Aber es kann bei dir, du kannst es selber, du hast es in deiner Hand. Komme ich wieder zu dem Regierungsmandat. Du kannst es zu Hause bestimmen, ob dein Wohnzimmer zum Hörsaal wird. Ja, oder ob dein Wohnzimmer eine Müllgrube ist oder ein Sündenpfuhl, mal, um es mal religiös zu sagen. Das hast du in der Hand, das bestimmst du ganz alleine. Du bist der Präsident deiner Ich-AG, beziehungsweise du bist der König in deinem eigenen Reich. Und Gott hat dir Vollmacht gegeben. Du kannst beeinflussen, was du denkst, deine Gedanken. Und womit beeinflusst man das? Mit dem, womit man sich füllt. Die Herrschaften hier füllen sich mit dem Wort Gottes und sie studieren und gehen tiefer. Information, Bibel lesen, sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, führt zu Erkenntnis und Erkenntnis führt zu Aha-Erlebnissen. Das letzte Mal, glaube ich, du warst nicht da, Dieter, oder mit dem Schachspieler, wenn er plötzlich so eine Situation anguckt und er guckt und guckt und guckt und nach 10 Minuten kriegt er die Idee, das war das Beispiel. Und die Erkenntnis, aber Weisheit, das ist noch eine nächsthöhere Stufe, dass man Erkenntnis zum richtigen Zeitpunkt anwendet. Das passiert Schülern. Das fliegt uns nicht zu. Das passiert nicht in der Masse, in der Menge. Dieser Dreiklang von der Information von der Information über die Erkenntnis zur Weisheit, das ist harte Arbeit. dauerhafte Arbeit. Aber es ist Arbeit, die Spaß macht. Es ist Arbeit, die auch frei macht. Johannes 8, 30 bis 32, da sagt Jesus, wenn ihr in meinen Worten bleibt oder wenn ihr in meiner Lehre bleibt, dann erfahrt ihr die Wahrheit. Und die Wahrheit? Amen, hier bin ich richtig. Und die Wahrheit macht euch frei. Ich habe euch vorhin erzählt von diesem großen Traum, habe das angesprochen, ist ja der rote Faden heute, das Königreich Gottes. Und habe erzählt, dass es Königreiche gab und gibt, über den ganzen Erdball verstreut, auch in Deutschland. Und ich habe mal geschaut gestern auf, also Google macht es möglich, beziehungsweise Wikipedia, da gab es eine Volkszählung in Deutschland am 1.12.1905. Und siehe da, da gab es doch bei uns gleichzeitig, zum jenem Zeitpunkt hatten wir in Deutschland ein Kaiserreich, da gab es das Königreich Preußen, es gab das Königreich Württemberg, es gab das Königreich Sachsen und es gab das Königreich Bayern. Das heißt, wir haben hier Königreiche gehabt. Das klingt, wenn man das, warum sagt Gott, es soll hier ein Königreich kommen, wie im Himmel so auf Erden. Das hat man früher auch aufgegriffen und sich gedacht, wir machen Königreich. Das Problem war nur, die ganzen Könige, das ist das, was ich recherchiert habe, ohne zu tief zu gehen, die waren alle hochkorrupt. Die haben nur an eins gedacht, ich bin jetzt König und das Volk muss mir dienen. Und in der Folge wurden halt die Leute, wurden alle ausgepresst, sie wurden überzogen mit Steuern. Und warum? Damit der König ein Leben leben kann, naja, auf Kosten aller anderen. Wir haben hier in Deutschland ein Kaiserreich gehabt und da hat sich dann in diese verschiedenen Königreiche, die haben übrigens parallel existiert, davor gab es auch schon Königreiche, es ist in Deutschland oder in Europa kompliziert, es waren zum Teil Machtstrukturen aus Italien, von Rom, Kaiser Rom, aber das ist was anderes. Ich will eigentlich damit nur sagen, dass es ganz interessant ist, dass mir auffiel, dass wir in Deutschland mehrere Königreiche gleichzeitig hatten. Aber nicht nur in Deutschland. Wir haben auf Europa betrachtet, in England bis heute eine Monarchie, nicht mehr mit der Kraft und mit der Wirkung praktiziertes Königreich, wie es Gott sich vorstellt. Und das haben wir in England, das sogenannte Vereinigte Königreich. Im Moment wird da gerade dran geschüttelt und gerüttelt durch die EU. Wir haben das Königreich Spanien immer noch in Form einer Monarchie. Wir haben das Königreich Norwegen, Königreich Dänemark, wir haben das Königreich Schweden, wir haben das Königreich Jordanien, wenn man mal weggeht von Europa in den Mittleren Osten. Ich habe jetzt nur ein paar rausgegriffen und wir haben das Kaiserreich auch von China. Auch das ist uns bekannt. Das heißt, es muss doch irgendetwas, steckt doch im Menschen. Woher kommt das, diese ganzen Königreiche? Ich habe jetzt nur ein paar angetriggert. Südamerika habe ich weggelassen zum Beispiel. Schauen wir uns an, 1. Mose 1, Vers 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die gesamte Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Das ist ja nicht nur einfach so gesagt, das ist ja kein Märchenbuch, die Bibel. Ich halte fest, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Gott will ein Königreich haben. Wie im Himmel es da schon existiert, will es hier auf Erden. Durch wen soll er es machen? Durch uns, die wir diese Staatsbürgerschaft haben. In welcher Form macht das ein Königreich? In der Form von Botschaftern. Du und ich, wir sind Botschafter. Und jetzt sind wir hier ganz am Anfang. Sie sollen herrschen, heißt auch regieren. Er hat dem Adam ein ganz klares Herrschaftsmandat gegeben, ganz klar gesagt, du sollst regieren, aber nicht über Menschen. Das sind die ganzen Königreiche, die ich vorhin da aufgezählt habe, da ging es nur um eins. Ein großer König herrscht über Menschen. Ich habe kein einziges Königreich entdeckt, wo sich die Könige für ihr Volk geopfert oder mit ganz wenigen, ultra wenigen Ausnahmen, die findet man dann in der Bibel, wo sich dann die Könige geopfert haben für ihr Volk. In der Regel, weit über 90%, ist es andersrum. Das Volk wird ausgesaugt, damit es dem König gut geht. Also, er soll nicht über Menschen herrschen, sondern über Vögel, Vieh und die Kriechtiere auf dem Land. Und das wird mein Thema sein die nächsten 15 Jahre, ihr Lieben, über dieses Königreich und über diese Herrschaftsstrukturen, über unsere Identität als Botschafter. Ist das irgendwie nur so ein nebulöser Titel oder kann man tatsächlich als Botschafter auftreten und leben im Jahr 2016, umgeben von Humanisten, umgeben in einer Welt von intellektuellen Atheisten? Ich sage euch, ja, das kann man und das muss man. Und Gott will, dass wir das tun. Weil es nicht mein Wunsch ist und mein Plan, preis dem Herrn, sondern es ist sein Wunsch, sein Plan. Und jeder von euch hier hat eine Bestimmung. Preis dem Herrn. Also, Königreich Gottes. Im Englischen ist es so schön. Ich bin gleich am Ende. König ist der Herrscher bezeichnet. Und jetzt wird es nämlich ganz interessant. Alle Königreiche sind auf Ausdehnung aus. Auch natürlich das Königreich Gottes. Er will den Planet Erden sozusagen zur Kolonie machen. Wie macht er das? Kann er nur mit den Gouverneuren und Botschaftern, indem er das, was im Himmel ist, dort weiter einbringt. Aber das Problem ist bei all diesen Dingen, dass die irdischen Königreiche mittlerweile durchmischt wurden mit Demokratie. Und darüber werde ich das nächste Mal predigen, ihr Lieben. Das will ich das nächste Mal auflösen. Dass diese Demokratie, Platon war einer der Denker, er war sehr kritisch gegen Demokratie, aber er war ein Philosoph, er war Schüler von Sokrates und er war Lehrer von Aristoteles. Die haben diese Demokratie hervorgebracht. Der hat gesagt, dass eigentlich, übersetzt es die Tyrannei, Tyrannis, kommt eigentlich aus einem Nährboden von Demokratie, weil zu viel Freiheit genau dazu führt, dass ein Tyrann entsteht. Und aus der Struktur einer Demokratie folgt letzten Endes eine Tyrannei am Ende des Tages. Das heißt, die haben eigentlich so die, möchte nicht sagen, dass er ein Architekt war, aber die anderen Philosophen, die haben dieses demokratische Modell damals schon eigentlich verworfen. Es wurde zwar praktiziert, aber sie haben dem verheißen, dass es eigentlich untergeht. Und deswegen werde ich das nächste Mal predigen, Entschuldigung, über das Königreich Gottes gegenüber der Demokratie. Und das mal auseinanderziehen mit dem Schwerpunkt. Ich werde noch was anderes drumherum garnieren. Aber für heute würde ich mich freuen, wenn ihr das mitnehmt, dass es nicht ein Modell ist, das irgendwie fiktiv ist, nicht real, sondern dass es sogar kleine Oasen gibt auf diesem Erdball, wo tatsächlich der Himmel so stark manifestiert ist auf der Erde, dass in den Gefängniszellen gebetet wird, dass in den Gefängniszellen Schwerverbrecher, die finstere Blicke hatten, die total vom Okkulten besessen waren, dass die frei geworden sind und frei werden. Dass Fürbitteeinrichtungen, es gibt Gefängnisse in Südamerika, die sind leer. Es gibt wunderbare Ereignisse und all die Beispiele werde ich in den nächsten Predigen einbauen. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich könnte noch weiterreden. Ja, sagst du, siehst du, ja, danke. Ja. Und ich möchte abschließen mit einem Gebet. Ich möchte euch segnen. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Plan, den du entwickelt hast. Ich bitte und bete, Heiliger Geist, dass wir mehr und mehr verstehen, dass wir Teil sind eines großen Plans. Jeder Einzelne von uns, auch wir als kleine Gruppe Every Nation hier in Nürnberg, in Gostenhof. Aber Gott, wir sind jeder Einzelne von uns wichtig. Wir sind handgemacht von dir, sagst du in deinem Wort. Es ist kein Zufall, dass wir hier zusammen sind und dass es uns gibt. Und ich bitte und bete, Heiliger Geist, dass du die Bestimmung von jedem Einzelnen von uns freisetzt. Und dass dieser Auftrag von dir, die Priorität Nummer eins ist, nach deinem Reich zu trachten und nach der guten Botschaft des Königreichs und alles und die gesamten und nach deiner Gerechtigkeit, indem wir alles unter deine Ordnung bringen, was in Unordnung ist. Lass uns aus den Urwäldern, die uns umgeben, Herr, Gärten machen. In Jesu wunderbarem Namen. Segne die Gemeinde, segne uns weiter und segne auch diesen Nachmittag. Amen.